Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In unserer Weihnachtsepisode schauen wir zurück auf das Jahr 2024 und sprechen über unsere Lieblingsmomente des Jahres. Was nehmen wir mit aus der letzten Saison? Das und vieles mehr hört ihr jetzt. Mein Name ist Luca Storms und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zu dieser Weihnachtsepisode und wie immer natürlich nicht alleine im Aufgebot von E-Pod von eformel.de. Dabei ist natürlich auch wie immer Tobi Wirz. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Und der Chef ist da, nämlich Timo Pape. Hallo Timo.
Hallo, grüßt euch.
Ja, schön mal wieder alle mit dabei zu haben, zumindest der größte Teil. Svenja und Tobi B. grüßen wir jetzt einfach mal in dieser Folge. Die haben es leider zeitlich nicht geschafft, aber hoffentlich im nächsten Jahr. Erstmal so grundsätzlich zum Einstieg. Ich meine, ihr kennt ja die Weihnachtsepisoden, seid ja in dem Sinne ein bisschen länger schon verbandelt als ich mit Weihnachtsepisoden. Da sprechen wir einfach nur über das, was uns so in diesem Jahr speziell gefallen hat. Generell, wie war für euch persönlich das Jahr 2024?
Persönlich, ich kann ja mal starten, war für mich das Jahr, glaube ich, ganz spannend, dynamisch, wie man immer so schön sagt. War viel los, viel Positives aber auch. Also war, glaube ich, ein gutes Jahr 2024.
Für mich würde ich das ähnlich sehen. Viel los gewesen dieses Jahr, viel gemacht, viel unterwegs gewesen, klar. Würde ich auf jeden Fall nicht als negativ in Erinnerung behalten. Aber mehr geht immer. Ich sag mal, ich freue mich auf jeden Fall schon aufs neue Jahr. Luca, bei dir?
Ähnlich, also natürlich viel im Zeichen des Motorsports natürlich auch gestanden, aber generell muss man sagen, ich halte es eher positive Erinnerungen, was man ja größtenteils ja nicht sagen kann bei manchen Jahren, aber tatsächlich 2024 würde ich sagen, eher positiv zu sehen als negativ. Und das ist ja auch schon mal was Schönes zu erwähnen. Werden wir mal ein bisschen sportlicher. In unseren Gesprächsthemen steht unter anderem drin Meinung zu neuem Berlin-Layout. Das war das bestimmte Thema. In Berlin war ja am Anfang ein bisschen kontrovers, in Anführungszeichen diskutiert worden. Wie hat euch das denn generell gefallen? Wir haben ja Rennen da schon gesehen, gerade jetzt in diesem Jahr. Wie ist denn das Fazit auch vor Ort natürlich aus eurer Sicht gewesen?
Ja, ich könnte mal loslegen. Ich fand grundsätzlich so das Layout ganz interessant, dass es jetzt mal eine Veränderung gab. Ich fand es, glaube ich, auch besser als das zuvor. Muss aber sagen, dass ich weiterhin jetzt nicht der ganz große Fan des Berlin-Rennens bin, also was das Sportliche angeht, weil ich einfach immer, ja, die Strecke ist sehr breit. Wir haben in diesem Jahr ja auch viel mit Windschattenschlachten zu tun gehabt, mit Energiemanagement während der Rennen. Und da ist Berlin natürlich eine Strecke gewesen, wo das eine große Rolle spielt. Aber ich finde trotzdem, wir haben eigentlich dieses Jahr recht viel Action auf der Strecke erlebt und guten Rennsport. So viel erstmal zum Sportlichen, Tobi.
Ich finde ein paar Aspekte, die man bei der Neugestaltung der Strecke mit reingebracht hat, ganz gut. Die schnelle dreifach links am Ende der Runde beispielsweise, bevor es dann auf die alte Gegengerade oder neue Startziel geht, finde ich, ist eine ganz gute Sache. Im Allgemeinen bin ich aber ein bisschen enttäuscht, wenn ich ehrlich bin, weil man in Berlin so eine große Fläche hat mit allen Möglichkeiten bei der Streckengestaltung und hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie das für die Fans vor Ort ist, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. In den vergangenen Jahren ist es ja immer so gewesen, dass der Großteil der Zuschaueraktivitäten teilweise in den Hangars stattfand, teilweise in dem überdachten Bereich direkt vor dem Flughafengebäude. Das ist jetzt natürlich alles rumgedreht. Die Zuschauer sind jetzt auf der komplett gegenüberliegenden Seite. Das hat natürlich den Vorteil, dass man da mehr Zuschauer hinlassen kann, weil man eine größere Fläche zur Verfügung hat. Aber, ganz großes Aber, das Rennen im Jahr 2025 wird Mitte Juli sein. Und ich glaube, wenn da den ganzen Tag die Sonne knallt, das könnte sein, dass das vielleicht nicht ganz so angenehm für die Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort sein wird.
Oder wenn es regnet. Ich meine, Juli ist, glaube ich, auch meteorologisch betrachtet, glaube ich, der Monat mit dem meisten Niederschlag im Durchschnitt. Kann halt auch sein. Und da gibt es halt keine Möglichkeiten, sich irgendwo unterzustellen. Kann in beiden Fällen für viel Sonne mit viel Regen für die Fans eher von Nachteil sein.
Auf jeden Fall.
Persönlich, ich meine, ich kann es auch im TV, in den TV-Bildern sehen, war natürlich im ersten Moment ungewohnt, die Berlin-Strecke mal in einem komplett anderen Gewand zu sehen, über die letzten Jahre dann noch immer ziemlich gleich gewesen. Deshalb fand ich die Änderung schon gar nicht mal schlecht. Aber ich würde mich da Timo so ein bisschen anschließen, denn generell, ich glaube, da kann kein Layout erstmal was ändern, dass die Strecke einfach in dem Sinne halt einfach zu breit ist. Aber sonst tatsächlich Berlin als Veranstaltungsfläche ja schon echt gut. Klar, das Thema jetzt, dass es alles ein bisschen umgedreht und umgestaltet worden ist für die Fans, ja jetzt dann im Juli nächsten Jahr, ist jetzt nicht unbedingt vorteilhaft, wie man das dann löst oder was man da verbessern kann, ja. Keine Ahnung, aber Änderungen bringen Vorteile, Änderungen bringen auch Nachteile. Ich glaube, man wird vielleicht für 25 was ändern. Aber da kann ich natürlich den Organisatoren nicht in die Köpfe gucken. Deswegen mal schauen, wie es dann nächstes Jahr wird.
Das ist das eine, wie das Ganze aufgebaut ist von der Positionierung des Fan-Villages. Aber ich bin gespannt, was inhaltlich passiert nächstes Jahr. Weil das ist ein Feedback, was ich von vielen Fans vor Ort dann auch gehört habe, mit denen ich mich unterhalten habe. Es gibt einfach weniger Aussteller im Vergleich zu, sagen wir mal, vor Corona-Zeiten, wo dann wirklich sämtliche Hersteller der Formel E ihre großen Hospitalities da aufgebaut hatten und irgendwelche speziellen Fahrzeuge ausgestellt hatten oder irgendwas in der Richtung. Also es gab irgendwie gefühlt noch mehr anzugucken und zu erleben im Vergleich jetzt zu diesem Jahr. Also ich hoffe, dass da vielleicht auch ein bisschen mehr wieder passiert. Man hört es ja eigentlich so, dass die ganze Eventbranche eigentlich, dass sich weiter am Erholen ist nach Corona, dass es immer wieder mehr wird, auch mit persönlichen Aktivitäten, mit Events vor Ort. Und vielleicht sehen die Hersteller das ja auch so und investieren dahingehend mal wieder ein bisschen mehr. Wir haben jetzt einige Gen 4 Commitments auch, also Hersteller, die sich langfristig für die Formel E committed haben. Von daher, vielleicht geht da ja wieder ein bisschen mehr.
Und vor allen Dingen, was auf jeden Fall geht, ist Tickets kaufen. Hat der Verkauf ja rechtzeitig zur Weihnachtszeit wie in den vergangenen Jahren begonnen. Die Tickets gibt es seit vergangener Woche, sage ich mal. Wer dabei sein will, sollte schnell zuschlagen, denn ich könnte mir vorstellen, die eine oder andere Tribüne dürfte recht schnell ausverkauft sein.
Vielleicht noch kurz zwei Worte zu den Tickets. Wer schon draufgeklickt hat, wird sich wundern, ob der Ticketpreise, also so ging es mir zumindest, als ich mir das angeguckt habe, der Link, den wir auch bei uns auf der Website haben, es gibt Tickets ab 58,24 Euro. What the hell ist das denn bitte für eine Summe? Also es gab sonst ja immer sehr gerade Preise, das waren dann vielleicht 49 Euro oder sowas, die man gewohnt ist, aber 58,24 brutto, keine Ahnung, wie dieser Preis zustande kommt, lässt sich nicht so ganz gut kommunizieren und das sind auch die günstigsten Tickets im kommenden Jahr. Ich gucke mal parallel, was die in 2024 gekostet haben. Also Erwachsene ab 49 Euro und was ich bisher noch gar nicht gesehen habe, sind halt Fan-Village-Tickets, die man einzeln kaufen konnte, bisher immer für 10 Euro. Also da ging es auf jeden Fall mal locker 10 Euro jetzt hoch.
Was auch an Feedback an mich rangetragen wurde, ist, die Tickets gibt es ja jetzt nicht mehr über Ticketmaster, sondern über Eventim. Und man hat an der Nachhaltigkeit gearbeitet. Man kann die Tickets jetzt nicht mehr selber ausdrucken oder sich in den Seil Wallet schicken, sondern tatsächlich gibt es die zumindest aktuell nur per Post. Ganz großes Tennis. Verschlimmbesserung, glaube ich, drückt man das aus. Mal sehen, ob das so bleibt. Aber das ist auf jeden Fall jetzt das erste Feedback, was ich nach wenigen Tagen, die es die Tickets gibt, gehört habe. Vielleicht bessert man da ja auch noch nach. Kann ich nicht sagen an der Stelle.
Hoffen kann man auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Infos, das kann ich schon mal sagen, gibt es ja viele auf eFormel.de. Also wenn ihr dabei sein wollt, gut, bei krummen Preisen können wir wenig tun, aber da könnt ihr euch auf jeden Fall informieren. Und wie ich eigentlich schon gesagt habe, am besten direkt zuschlagen, weil sonst sind die ersten Tribünen schon komplett voll. Hattet ihr den Eindruck so generell, dass mehr los war als in den vergangenen Jahren oder ist es ziemlich gleichbleibend?
Ich hatte den Eindruck, dass es auf jeden Fall wieder voll war. Am Samstag auch schon relativ früh relativ viel los gewesen ist. Sonntag, würde ich vom Gefühl her sagen, waren beim Qualifying weniger Leute da und es hat sich erst ein bisschen später gefüllt. Aber ist meine rein subjektive Wahrnehmung an dieser Stelle.
Ja, same. Aber es wird wieder nach Corona.
Das dann zu 2025. Blicken wir aber erstmal natürlich auf das jetzige Jahr zurück, 2024, was ja wenige Tage nur noch alt sein wird. Blicken wir speziell dann natürlich auf unsere E-Motorsport-Highlights des Jahres 2024 zurück. Fange ich mal mit dir an, Timo. Was war denn so dein Highlight? Ich glaube, da gibt's für einige auch zu Hause die ein oder anderen Rennen, die so speziell im Auge geblieben sind. Was war denn ein Rennen oder ein Fahrer, der dir dieses Jahr vielleicht als Highlight in Erinnerung geblieben ist?
Ich habe tatsächlich im Vorfeld ja auch schon ein bisschen jetzt überlegt, was es sein könnte. Und so richtig viel Highlight im positiven Sinne ist ehrlich gesagt gar nicht so hängen geblieben. Also es gab ein paar negative Lowlights, wenn man so will, wie zum Beispiel Doubleheader in Misano oder so. Aber wirkliche Highlights, da fällt mir vor allem, und das wird mir lange in Erinnerung bleiben, das Finale in London ein. Also sowohl der Samstag als auch dann auch der Sonntag, beide an Drama kaum zu überbieten. Das hatte wirklich alles, was ein gutes Motorsportfinale braucht. Einen packenden Titelkampf mit drei Fahrern im Prinzip. Dramatische kleine Entscheidungen, die dann letztlich den Ausschlag gegeben haben über den Titelgewinn und dann letztlich natürlich auch der erste deutsche WM-Titel in der Formel E. Also das war schon, finde ich, ein sehr, sehr unterhaltsames, spannendes und tolles Rennwochenende in London.
Speziell dann natürlich auch vor Ort. Ich meine, war das auch natürlich auf den Rängen oder beziehungsweise dann ja vor Ort generell nochmal spezieller zu sehen, oder nicht?
Da kann Tobi direkt beantworten.
Ja, es war auf jeden Fall, sag ich mal, was Spezielles. Natürlich in London zwei Fahrer eines britischen Teams, die Meister werden können, die es dann beide nicht werden, sondern der Deutsche im deutschen Team, war, ich sag mal, natürlich für uns Deutsche, die vor Ort waren, vielleicht noch ein bisschen was spezieller als, ich sag mal, dafür den Großteil der Fans, die da gewesen sind. War aber tatsächlich auf jeden Fall ein Event, das sehr gelungen war und auch das ganze Setting, was Timo schon beschrieben hat. Wellen ist ja als Dritter nach London gereist und hat das erste Rennen dann direkt gewonnen und war deshalb vorne in der Meisterschaft und damit war der Kampf offener denn je. Das hat das Ganze nochmal sehr viel spannender gemacht und auch wie das zweite Rennen dann verlaufen ist mit dem Reifenschaden von Cassidy, mit der Situation, dass Evans dann gewinnen muss, aber es dann am Ende doch nicht geschafft hat aus Gründen. Auch die Emotionalität, die Pascal Wehrlein und auch das ganze Porsche-Team da rübergebracht haben und auch gelebt haben, muss ich sagen, als einer, der vor Ort war, im Anschluss an den Titelgewinn. Das war schon echt ein Highlight, definitiv.
Aber dein persönliches Highlight war es dann nicht, denn das kann ich schon mal verraten, da steht was anderes.
Ja, genau. Für mich das Motorsport-Highlight des abgelaufenen Jahres, die Wiederauferstehung, will ich es nennen, von Antonio Felix da Costa, der nach einem ganz schwachen Saisonauftakt so totgeredet wurde. Wir erinnern uns, Nico Müller hat ja vor dem Sao Paulo E-Prix, der im März gewesen ist, schon einen Test für Porsche gefahren und der war ja quasi dann schon der designierte Nachfolger von Felix da Costa, der zu dem Zeitpunkt, glaube ich, von keinem der Experten noch in dem Cockpit gesehen wurde, der das dann aber mit einer unheimlichen Steigerung seiner fahrerischen Leistung wieder gedreht hat und bei 5 Rennen tatsächlich als Sieger über die Ziellinie fuhr. Na gut, von Misano, der Sache mit der Pedalfeder will ich jetzt an der Stelle nicht anfangen, aber nichtsdestotrotz eine unheimlich starke zweite Saisonhälfte insbesondere gezeigt hat und sich damit auch die Chance, die er dieses Jahr wieder in diesem Top-Team hat, absolut verdient hat, obwohl zum Zeitpunkt März überhaupt keiner mehr mit ihm auch nur im Ansatz gerechnet hat. Das ist mein Highlight im E-Motorsport im abgelaufenen Jahr gewesen. Also sowas habe ich auch in der Form, glaube ich, noch gar nicht erlebt, muss ich zugeben.
Ja, weil ja auch der Saisonstart von da Costa, du hast es gesagt, wirklich nicht gut war. Also da haben wir auch Anfang des Jahres hier im E-Pod drüber gesprochen. Ja, Nico Müller stand schon in den Startlöchern, aber dennoch ging es für ihn weiter und das ja auch vollkommen zurecht. Heißt ja nicht unbedingt direkt, dass wenn einer mal vielleicht in einer Formkrise landet, dass man ihn auch direkt rausschmeißen muss, sondern man hat halt zurecht an ihm festgehalten und er hat es ja auch im Endeffekt wieder zurückgezahlt und sein Vertrauen und deshalb, ja, ist das nicht schlecht gewesen. Komme ich noch zu meinem E-Motorsport-Highlight des Jahres 2024. Ich muss sagen, Tokio generell hat mir sehr gut gefallen. Sportlich, Maximilian Günther dort gewonnen. Aber auch generell finde ich das, was man rund um dieses Wochenende so ein bisschen aufgefahren hat, mit diesem ja Need for Speed-Style in diesen Promo-Videos, das hat mir sehr gut gefallen. Teilweise hat man da auch Potenzial ausgefahren für die Formel E, auch in der Vermarktungssicht, dass man so nicht oft nimmt. Und das hat mir deshalb sehr gefallen. Tokio, glaube ich, generell Japan ja Motorsport verrückt und dass die Formel E da reinpasst, wird dem auch wieder gerecht, dass sie ja wieder im Kalender sind. Deswegen freue ich mich da ganz speziell auch wieder nächstes Jahr auf das Rennen.
Ja, du wirst ja vor Ort sein, Tobi, richtig?
Ja, mein Plan sieht es vor, dass ich nach Tokio fliege, versuche ja ein Überseerennen pro Jahr tatsächlich mitzunehmen und das wird in der kommenden Saison, kann ich an der Stelle schon mal verraten, Tokio sein. Wenn alles gut geht, werde ich tatsächlich vor Ort sein und mir das Ganze da mal aus der Nähe angucken können. Bin auch schon sehr gespannt drauf. Japan bin ich auch noch nicht gewesen.
Dann kommen wir weiter an das Jahr 2024 und da reden wir generell mal so ein bisschen aus unserer Motorsport-Sicht, was uns immer in Erinnerung bleiben wird. Bleibe ich direkt mal bei Tobi. Nicht nur Tokio steht ja für dich nächstes Jahr an. Es war ja auch generell, was Flüge angeht, dieses Jahr ganz speziell. Nimm uns da mal so ein bisschen mit, was für dich damit dann in Erinnerung bleiben wird für dieses Jahr.
Ja, ich muss dazu sagen, ich bin jemand, der gerne Sachen schon ein paar Wochen im Voraus plant, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Mindestens. Eher Monate.
Mindestens, ja. Durch das Unwetter in Valencia und die kurzfristige Absage war ich dann aber tatsächlich dazu gezwungen, innerhalb von 48 Stunden einen Flug, ein Hotel und eine Zugfahrt innerhalb von Spanien buchen zu müssen. Und das Besondere ist, ich war jetzt nicht irgendwie ein Wochenende oder so, wo ich frei hatte. Nein, die ganze Redaktion war bei mir zu Hause zu Besuch und wir haben hier Redaktionstreffen gehabt. Sind am Samstag dann in Köln auf einer Brauhaustour gewesen, da von Brauhaus zu Brauhaus getingelt. Und währenddessen musste ich mir Gedanken darüber machen, wie ich denn am Montag einen Flug nach Madrid bekomme, um dann ab Dienstagmorgen da bei den Testfahrten vor Ort zu sein. Ich bin keiner, der so spontan solche Sachen plant auf die Beine stellt. Also das hat mir ein paar graue Haare bereitet, muss ich offen und ehrlich zugeben an dieser Stelle. Und das wird mir auch tatsächlich länger in Erinnerung bleiben. Ich muss sagen, hat alles super funktioniert, hat alles einwandfrei geklappt. Also von Madrid kann ich auch die eine oder andere Story erzählen. Ich glaube, das würde mir kaum jemand glauben, aber hat alles funktioniert von daher. Aber ich muss das nicht regelmäßig haben.
Also unser Ralf Benkö hier von eFormel.de, Tobi Wirth, sagt, immer rechtzeitig buchen, dann klappt das auch gut. Wenn natürlich das Unwetter in Valencia und die Katastrophe dahinter, hat ja generell die Formel E extrem getroffen. Und da warst du ja in dem Sinne der wenigst Geschädigste davon. Aber klar, sowas ist extrem stressig, muss man ganz klar sagen. Ich meine, innerhalb von 48 Stunden sowas dann zu organisieren, ist ja auch ziemlich schwierig. Ich meine, das hast du ja dann jetzt wirklich am eigenen Leib erfahren.
Wenn man dann tatsächlich in den 48 Stunden auch Zeit hat, um sich drum zu kümmern. Wie gesagt, wir waren tatsächlich gerade in Köln, als die Info kam, dass Journalisten, auch schreibende Zunft, zugelassen sind in Madrid. Da hat sich natürlich auch das ein oder andere im Kopf, was gerade nicht unbedingt damit zu tun hatte, dass ich Flüge und Hotel buchen muss.
Zum Beispiel Bier.
Ja, durchaus. Da gab es ein paar mehr von Timo.
Ja, ja, die Kölsch, die machen es einem ja immer wieder voll. Nee, es war echt witzig. Unser Redaktionswochenende machen wir ja jedes Jahr. Treue HörerInnen werden es wissen. Wir berichten ja dann immer mal wieder von diesen oftmals auch feuchtfröhlichen Gelagen. Diesmal war es eben in Köln, war super witzig. Aber man hat natürlich schon gemerkt, dass du ein bisschen angespannt warst, zu Recht. Und wir haben ja alle auch mitgefiebert, dass das alles so klappt. Und letztlich ging dann ja doch alles gut. Du konntest vor Ort sein und wir konnten dann doch Madrid dann noch so covern wie geplant weitestgehend.
Auf jeden Fall.
Genau, das habt ihr dann alles ja schon gelesen bei eFormel.de, aber lohnt sich natürlich immer auch wieder reinzuklicken. Für Tobi war es das Fliegen oder das Organisatorische. Timo, was war das denn für dich?
Wenn ich mal so richtig jetzt an Motorsport dieses Jahr denke, das ist langweilig, aber ich habe ja gerade schon drüber gesprochen, das Finale in London, das wird hängen bleiben und ich glaube speziell dann auch der Titel für Wehrlein, weil es eben der erste deutsche Titel jetzt war. Ich meine, wir begleiten die Formel E jetzt ja seit vielen Jahren, seit über 10 Jahren oder 10 Saisons und haben immer mal gesagt, so was der Formel E in Deutschland halt fehlt, ist auch irgendwie so der Topfahrer, der richtig delivert und um Meisterschaften mitkämpfen kann. Und das hatten Daniel Abt oder sowas halt damals auch nicht leisten können. Auch Nick Heidfeld und so. Wir haben immer mal dann über die deutschen Siege oder auf die deutschen Siege gehofft, jetzt aus Fansicht einfach mal, weil sich das natürlich auch dann auf unsere Arbeit auswirkt. So, das Interesse an der Serie ist größer. Und dann wirklich jetzt mit Wehrlein da jemanden zu haben, der sich da durchsetzt und diese beiden unfassbar starken Gegner von Jaguar da schlägt und den Titel überraschend holt aus der eigentlich schlechtesten Position vor dem Wochenende von den dreien. Das ist sicherlich was, wo ich auch in Jahrzehnten irgendwie, wo man sich dran erinnern wird. Auch wenn es irgendwie gefühlt dieses Jahr, weiß ich nicht, auch so ein bisschen untergegangen ist. Die Formel E war gefühlt irgendwie nicht so medial vertreten wie in den Jahren davor. Ich nehme mal an, vor allem durch den Senderwechsel eben weg von Pro7, Sat1 hin zu DF1. Den Sender, den einfach bisher halt weiterhin auch nicht viele kennen, weil er einfach noch so neu ist. Ich glaube, dadurch hat die Formel E insgesamt dieses Jahr relativ wenig in der Breite so stattgefunden wie die Jahre davor. Breite in Anführungszeichen ist immer noch ein Nischenprodukt, auch die letzten Jahre gewesen. Aber es ist so ein bisschen untergegangen, dieser Titelgewinn, was natürlich schade ist, aber trotzdem, das wird bei mir hängen bleiben.
Also der eine für den Titelgewinn, der andere mit Flug, Hotel und Zugfahrt. Ja, und ich saß, und das war irgendwie auch mein Highlight. Ja, da schließe ich mich dir, Timo, so ein bisschen an. Motorsporttechnisch eigentlich, abgesehen jetzt vom Werder-Titel, nicht so das Extreme passiert. Und deshalb muss ich so ein bisschen sagen, nehme ich da meine eigene Story so ein bisschen mit dran. Man freut sich in dem Sinne auch natürlich, bin ja noch für meinen eigenen Podcast zuständig gewesen, dann beim 24-Stunden-Rennen von Nürburgring. Man freut sich da längere Zeit drauf und bereitet sich vor und sitzt dann im Nebel in der Nacht dort rum. Beziehungsweise das Rennen wurde ja relativ früh schon abgebrochen. Aber was machst du dann? Das war ja dann auch relativ schnell vorbei und so hat man eher über den Nebel gesprochen, egal ob mit Fahrern oder Teams, als über das Rennen. Und das war auch irgendwie eine bizarre Situation, was ich eigentlich auch ungern nochmal erleben möchte. Ich meine, die Eifel kennt ihr sicherlich selber, ist bekannt dafür, aber ein Rennen, was jetzt sportlich nicht unbedingt in Erinnerung bleiben wird, aber lustig war es dennoch alle Male dort wieder das typische Gesicht des Nürburgrings zu sehen. Aber das so ein bisschen abseits der Formel E, um nochmal einen Bezug zur Formel E zu nehmen, fand ich tatsächlich, was so länger in Erinnerung bleiben wird, tatsächlich auch London. Also so verrückt wie immer ist ein Formel E-Finale, aber ich glaube, das war dann doch schon nochmal einer der verrückteren Sorte. Gut, sportlich, fair, läuft ja auch nicht immer da alles ab, aber das ist typisch Formel E, würde ich mal einfach sagen. Dann kommen wir noch zu zwei weiteren Kategorien, beziehungsweise zu einer ersten, nämlich zur Panne des Jahres. Das kann alles sein, zu gewissen Situationen, zu alles, was auch, vielleicht auch abseits der Strecke passiert ist. Fange ich mal wieder mit Timo an. Was war denn persönlich deine Panne des Jahres?
Ich glaube, da gab es speziell bei Jaguar so ein paar Momente, verpasste Chancen im letzten Jahr. Und ich glaube, die ganz große, ich sehe, Tobi wird gleich noch über eine andere Szene sprechen von Jaguar. Aber die mir zuerst in den Kopf gekommen ist, war Nick Cassidy in Portland, als er da in Superposition kurz vor Schluss war und dann diesen Fehler gemacht hat, aufs Gras gekommen ist in der Doppelrechtskurve kurz vor Startziel und quasi sich dann damit nicht nur aus dem Rennen genommen hat, sondern letztlich aus meiner Meinung auch damit die Meisterschaft verschenkt hat, weil so im Anschluss in London sind zwar ein paar Sachen passiert, die dann letztlich den Sargnagel reingehauen haben in seinen Titelkampf, für die er aber zum Teil nichts konnte. Also ob das jetzt Jaguar-Strategie war oder ein Da Costa, der ihm reinfährt, da konnte er nicht wirklich was dafür. Aber in Portland hat er es eben selbst aus der Hand gegeben. Das hat mich so ein bisschen erinnert an damals Vettel am Hockenheimring, wo man überhaupt nicht mit gerechnet hat in der Situation. Und dann so ein Konzentrationsfehler, der so folgenschwer einfach war dann. Gott sei Dank ist natürlich nichts passiert, aber ich glaube, da hat er den Titel liegen lassen und den hätte er eigentlich meiner Meinung nach letztes Jahr verdient gehabt.
Für dich Cassidy in Portland und Tobi sagt, na nee, Cassidy war nicht das Problem oder seine Panne des Jahres, das war dann doch der Teamkollege, der dann in London gepatzt hat.
Natürlich, Cassidy ist relativ weit oben anzusiedeln. Tatsächlich waren da aber ja noch 3 Rennen zu fahren. Deshalb für mich tatsächlich im Meisterschaftskampf entscheidender die Aktion von Mitch Evans beim allerletzten Rennen in London, als er in Führung liegend den Attack-Mode verpasst und noch ein zweites Mal über die Schleifen fahren muss, was dann sogar dazu führt, dass er sogar noch Tempo rausnehmen muss, um den dritten Platz überhaupt ins Ziel bringen zu können, um Jaguar nicht noch den Hersteller und auch den Teamtitel verlieren zu lassen. Von daher, Cassidy war dramatisch, definitiv. Evans, last minute, für mich nicht weniger dramatisch, muss ich an dieser Stelle sagen. Luca, bei dir sehe ich auch London, aber einen ganz anderen Namen.
Zu dem Namen passt auch irgendwie nicht der Fahrstil, der dort angewendet worden ist, nämlich von Jake Dennis. Also da habe ich gedacht, okay, da sitzt irgendwie ein ganz anderer Fahrer in diesem Andretti Porsche. Was da passiert ist, also das glaube ich weiß er bis heute nicht, was er dort seine Mission war. Also beim TV Total Stocker Crash Challenge hätte er eher Erfolg gehabt, als dann in London die Formel E zu bestreiten. Also auf jeden Fall ein Rennen, was er nicht positiv in Erinnerung halten wird, aber zum Glück auch eines, das er sicherlich auch nicht nochmal wiederholen wird, weil so auf Krawall gewürstet habe ich ihn noch lange nicht gesehen. Deshalb war für mich Jake Dennis in London so ein bisschen die Panne des Jahres, obwohl ich da auch etliche Sachen auch einschließen kann. Für mich war generell dieses Misano-Wochenende irgendwie eine Panne, weil die Strecke irgendwie nicht zur Formel E gepasst hat. Auch alles drumherum, Tobi, du hast es auch schon ein bisschen gesagt, mit dem Pedal, was dann Antonio Felix da Costa den Sieg gekostet hat. Alles schwebte dann so ein bisschen über dieses Wochenende, also das war ziemlich negativ behaftet, aber wenn ich das jetzt sportlich auf einen Fahrer beziehen müsste, dann ist es tatsächlich Jake Dennis.
Bei Misano gab es ja noch die ein oder andere weitere negative Geschichte. Tribünen, die komplett leer waren. Dann hatten wir im zweiten Rennen Nissan, die einen Softwarefehler hatten und deshalb einen Führenden, der eine halbe Runde vor Schluss ohne Energie ausrollt. Ich glaube, Misano, da würde auch kaum jemand widersprechen. Das war an und für sich eine der größten Pannen des Jahres überhaupt. Oder, Timo?
Ja, sehe ich genauso. Ich habe es ja vorhin auch schon kurz erwähnt. Einfach von vorne bis hinten irgendwie nichts für die Formel E. Und sportlich, ja, einfach nur abhaken. Zum Glück geht es ja nicht nochmal dahin jetzt in absehbarer Zeit. Stattdessen fahren wir jetzt nach Miami. Bin mal gespannt, wie das wird vom Streckentyp her. Aber Misano ist zum Glück erstmal vom Kalender.
Was mir gar nicht mehr so im Kopf war, aber Panne des Jahres. Ich weiß, ihr werdet mich hassen, aber ich muss es sagen. Wisst ihr, was kommt?
Ich habe da so einige Sachen, könnte ich mir vorstellen bei dir. Aber ich weiß jetzt nicht, was du genau meinst.
Konkret auch nicht, ne?
Die Extreme E-Saison.
Oh ja.
Ach so, ja.
Extreme E.
3 von 5 Rennen gefahren, dann die Saison abgebrochen. Nichts mehr gehört davon, jetzt ist das Jahr zu Ende. Fahren die nächstes Jahr tatsächlich als Extreme Age? Fahren sie nicht? Keiner weiß es. Man sieht immer nur irgendwelche Testfahrten mit dem Wasserstoffauto. Aber Stand heute gibt's noch keine neuen Infos.
Ja, ist bald rum.
Wurde jetzt nicht dieser World Cup quasi dann angekündigt? Da gab's ja jetzt, glaube ich, beim Motorsportkongress nochmal irgendwie ein Update. FIA Extreme Age World Cup. Also wirklich schlau wird man da eigentlich nicht draus, ne?
Nee, also angekündigt ist, dass das Ding nächstes Jahr Extreme Age World Cup heißen wird. Da haben wir erst den 17. Dezember, wo wir das ja aufnehmen, ja? Es gibt noch keinen Rennkalender, es gibt noch kein einziges bestätigtes Team, es gibt gar nichts. Das ist natürlich eine hervorragende Basis, wenn man vielleicht in 2 Monaten schon das erste Rennen fahren will.
Genau.
Ich weiß es nicht. Die Newslage, seitdem die Saison ja im Sommer abgebrochen wurde, war ja auch extrem überschaubar. Man hat ja so gut wie gar nichts gehört. Wie gesagt, das Einzige waren die Testfahrten und dann jetzt der Entscheid vom Weltmotorsportrat, dass man tatsächlich den Kids für kommende Saison einen Namen gibt. Da gab es ein paar Werbeveranstaltungen. Ich glaube, Prinz Albert durfte mit der Kiste einmal durch Monaco fahren. Auf abgesperrten Straßen durch die Stadt. Aber ansonsten, ich wüsste jetzt nichts.
Ja, ich bin auch mal sehr gespannt, was wir da nächstes Jahr sehen oder zu sehen bekommen. Ich meine, dass sie irgendwas machen, das ist, glaube ich, schon nach wie vor das Ziel, jetzt an dieser aktuellen Aktion in Monaco ja auch wieder zu sehen und dass das Thema bei FIA weiterhin auf der Agenda steht. Aber ja, bin auch gespannt, wann es da irgendwann mal sportliche News wieder gibt. Und ich glaube aber für uns so, ich meine, wir haben das Thema in der ersten Saison, ist jetzt ja auch schon 4 Jahre her, ja noch richtig heavy gecovert und viel dazu gemacht und viel berichtet. Und dann ist es wie so eine Pflanze irgendwie nach und nach eingegangen und bis sie dann irgendwann ganz abgestorben ist letztes Jahr. Keine Ahnung, in welcher Form wir es dann weiter begleiten werden redaktionell. Mal schauen, lassen wir uns überraschen.
Ja, also wir wissen da auch super wenig zu. Also wie gesagt, early 2025. Also ich, für mein Verständnis wäre es jetzt mal spätestens April würde das Ganze losgehen. Aber wenn man noch keinen Rennkalender hat, noch keine Teams, also das ist schon eigentlich was jetzt nicht tatsächlich im ersten Moment für die Serie spricht. Also von daher sind wir mal gespannt generell, wie das da weitergeht. Aber man weiß ja auch im Motorsport, man kann viel ankündigen, man kann viele Werbeveranstaltungen machen, aber wenn da am Ende kein richtiges Produkt rauskommt, dann ist das auch schnell wieder passé. Und dann sprechen wir noch über die Persönlichkeit des Jahres. Ich meine, viele Fahrer sind auch dazugekommen. Ich meine, Berlin war ja auch so ein bisschen aufgrund von Überschneidung mit der Langstrecken-Weltmeisterschaft dazu geführt, dass natürlich auch einige von außerhalb dazugekommen sind, die normalerweise nur Test- und Ersatzfahrer sind, also die wir eigentlich so im normalen Rennbetrieb nicht sehen. Aber es gab natürlich auch Leute, die im normalen Feld mit dabei waren oder sogar gar nicht aktiv am Lenkrad drehen. Deshalb die Frage an Tobi, wer war denn für dich die Persönlichkeit des Jahres aus der Formel E?
Ja, für mich ist die Persönlichkeit des Jahres jemand, der wieder im Dunstkreis der Formel E aufgetaucht ist, nachdem er da ziemlich unrühmlich vor 2 Jahren verschwunden ist. Die Rede ist von Mark Preston, damals CEO bei Techita, jetzt Motorsportdirektor bei Lola, der zusammen mit Yamaha ja den Einstieg gewagt hat in die Formel E. Ich sag mal, beim ersten Rennwochenende der Saison lief es noch ein bisschen ausbaufähig, aber ich habe ja auch in Madrid mit ihm gesprochen, ja, diese positive Energie, die er mitbringt, überhaupt wieder dabei zu sein, da an den Start gehen zu können, das hat man ihm tatsächlich so richtig angemerkt und von daher, es geht überhaupt nicht um Ergebnisse, es geht ähnlich wie bei Abt beim Wiedereinstieg vor 2 Jahren, einfach nur darum, wieder mit dabei zu sein und fand ich sehr, sehr gut den positiven Vibe, den er da grundsätzlich mit reinbrachte. Von daher für mich die Formel-E-Persönlichkeit des Jahres, die ich an dieser Stelle hier mal erwähnen möchte.
Und er hat es ja auch echt lange versucht, nachdem er bei Tachita dann raus war. Man hat es ja immer wieder so hinter den Kulissen mitbekommen, mit wem er alles gesprochen hat und was er alles versucht hat, um wieder zurückzukommen mit einem eigenen Team. Deswegen schön, dass es geklappt hat und wo du gerade abderwähnst, das ist ja tatsächlich jetzt auch mit ab zusammen und ja, ich glaube, das ist nach wie vor eine Truppe, die voll Leidenschaft steckt und die einfach für die Formel E brennt, sportlich auch, ab sicherlich auch wirtschaftlich. Ich meine, die haben jetzt zum zweiten Mal ihr Team quasi verkauft, damals an Audi, jetzt an Lola, haben da sicherlich auch wieder gute Gewinne rausgezogen und dürfen trotzdem weiterhin sportlich dranbleiben und operativ da die Geschicke lenken, also ich glaube, da steckt an sich viel, viel Energie drin in dem Team. Saisonstart jetzt, allererste Rennen war natürlich überschaubar von den Ergebnissen, auch von der Pace her. Mal gucken, was die so in dieser Saison leisten können. Aber vielleicht mal jetzt mal an dich gerichtet, Luca, die Frage, wer war denn deine Persönlichkeit des Jahres aus der Formel E?
Jemand tatsächlich, der nicht wie Mark Preston schon bekannt war, sondern auch eigentlich eher überraschend dazugestoßen ist. Taylor Barnard nämlich. Jemand, der klar in der Formel 2 aktiv war in der Saison 2024, aber tatsächlich jetzt auch nicht unbedingt vorne im Feld mit dabei gewesen ist. Konnte zwar, wenn ich das jetzt richtig noch in Erinnerung habe, in Monaco gewinnen. In einem der Rennen, ich glaube, das müsste im Sprintrennen gewesen sein. Aber jetzt nicht auf der allergroßen Bühne als Talent jetzt so einzuschätzen gewesen ist. Aber in den Rennen, wo er auch schon letzte Saison aktiv war, extrem gute Leistungen gezeigt für jemanden, der einfach in dieses Cockpit kommt. Von daher war das für mich so jemand und natürlich auch stark vom Team McLaren, dass man da gesagt hat, okay, wir halten an ihn fest. Dass natürlich dann das Podium jetzt am ersten Rennen in Sao Paulo dazukommt, hätte er wahrscheinlich und das Team McLaren auch nicht unbedingt gedacht. Ich meine, das Rennen, das haben wir schon in der letzten regulären Folge in der Analyse schon besprochen, dass das schon sehr chaotisch war. Aber jemand, finde ich, zumindest auf Distanz zu sehen, natürlich auch die Frage, wie geht's mit McLaren weiter sportlich, ob sie dann WM-technisch generell das Paket haben, mit dabei zu sein. Aber fahrerisch hat er auf jeden Fall das Niveau, auf jeden Fall mal in den Top 5 konstant mit reinzufahren und wie es dann punktetechnisch aussieht. Vielleicht nicht unbedingt in dieser Saison, ich meine, das wäre auch ein bisschen vielleicht zu viel. Aber der macht Spaß generell, sich anzugucken und von ihnen liegt noch sehr viel Zeit. Also wäre natürlich auch schön, wenn wir den lange in der Formel E auch sehen würden.
Ja, und wir wissen es ja, es gibt kaum eine Serie, wo Erfahrung so viel wert ist wie in der Formel E. Deswegen, der hat jetzt wie viele Rennen? 4 gerade absolviert. Ja. Ne, letzte Saison 3 Ersatzrennen, jetzt ein reguläres als Stammfahrer. Lass den mal ein bisschen Erfahrung sammeln und bin gespannt auf die zweite Saisonhälfte, wie viel mehr er da noch dazugelernt haben wird. Also wie gut er dann ist. Jetzt ist er schon irgendwie gefühlt auf Augenhöhe mit Bird, der inzwischen auch wie die anderen älteren Fahrer, die seit Anfang an dabei sind, aus meiner Sicht irgendwie auch so langsam federn lässt. Aber ich glaube auch, das ist eine Hoffnung für die Zukunft.
Ja, und Timo, deine Persönlichkeit des Jahres, du hast hier zwei Fahrer stehen, das kann ich mal so offen sagen. Wer ist es denn für dich jetzt gewesen? Jemand, der schon entweder hier benannt worden ist oder jemand ganz anderes?
Ich glaube, jemand ganz anderes, weil mein erster Gedanke war vorhin Felix da Costa, aber genau wegen der Geschichte, die Tobi schon erklärt hat, nämlich weil er eben nach diesem extrem frustrierenden Saisonstart, wo ihn alle schon abgeschrieben haben bei Porsche, dann so krass zurückgekommen ist. Aber ich habe gleichzeitig auch gedacht an Roland, der mich auch unheimlich beeindruckt hat und ich glaube nicht nur mich, sondern das gesamte Paddock, die anderen Fahrerkollegen, die Teams, Nissan auch selbst irgendwo, die wussten zwar durch seine Zeit damals schon bei Nissan, was er kann und wir wissen von vornherein, seit er in der Formel E ist, dass er auch wirklich zu herausragenden Leistungen fähig ist, sowohl im Quali als auch dann vor allem aber auch im Rennen. Aber dass er so einschlägt in der letzten Saison, das hätte, glaube ich, keiner vermutet, dass er da wirklich nach London fährt mit noch Titelchancen. Und das vielleicht auch nur in der, in Anführungszeichen, schlechten Position, weil er in Portland aussetzen musste, krankheitsbedingt. Also der hat schon, glaube ich, alle sehr, sehr beeindruckt und zählt jetzt spätestens nach diesem Jahr, auch jetzt mit Blick auf den Saisonstart wieder, den wir jetzt hinter uns haben, zu den absoluten Topfahrern inzwischen in der Formel E. Ich würde sagen, so unter den Top 5 auf jeden Fall anzusiedeln.
Muss ich auch persönlich sagen, Olli Roland, und da verweise ich gerne natürlich auch auf den Artikel Wer wird Weltmeister? Also da hat die ganze Redaktion von eformel.de ihre Tipps abgegeben, da darf ich auch spoilern. Bei Timo war es tatsächlich nicht Olli Rowland. Das habt ihr doch so ein bisschen in der Antwort auch ein bisschen rauslesen können, aber gerne auch natürlich da den Artikel durchlesen. Sehr, sehr interessante Meinungen sind da mit dabei. Von daher ist da auch die Frage, und das wird lustig sein, dann, wenn wir es hier im E-Pod natürlich auch von eformel.de besprechen werden, wie es dann am Ende der Saison sein wird, wer dann vielleicht sich die Krone aufsetzen kann. Oder vielleicht ist ja auch gar kein Fahrer dabei, den wir in den Tipps haben. Das wäre schon ziemlich interessant.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber was ich gerne noch loswerden würde, so zum Ende der Episode hin, ist, man sieht, sagen wir mal vor Corona, wie der Elektromotorsport gewachsen und explodiert ist. Also alle sind der Formel E nachgerannt, haben neue Serien gegründet. Wir haben die Pure ETCR gesehen, wir haben damals noch Electric GT gesehen, Robo Race, was es da alles für tolle Ideen gab, IPS E-Trophy, die WRX hat umgestellt auf Elektroautos, die Extreme E ist gestartet, alle die gibt's nicht mehr. So ein bisschen das Beispiel Cupra verdeutlicht das Ganze, die ja irgendwie auch in drei Kategorien gleichzeitig drin waren und dann vorerst aus allen raus waren, jetzt doch wieder drin sind bei Kiro. Aber für mich war jetzt so, ich habe das Wort Sargnagel vorhin schon mal bemüht, aber diese Extreme E-Geschichte war irgendwie so die Meisterschaft aus meiner Sicht, die am meisten noch eigentlich Promotion ringsherum gemacht hat und am ernstzunehmendsten war, auch für Firmen dort zu werben, jetzt im Vergleich zu WRX oder so. Ja, ist auch eine Bubble für sich, aber die sind ja wieder zurückgeschwenkt auf Verbrenner beziehungsweise auf halb-halb. Aber dadurch, dass die Extreme E auch weg ist, ist eigentlich nur noch die Formel E wirklich als seriöse E-Serie geblieben. Und die hingegen hat es aber echt gut gemacht, muss ich sagen, mit Blick auf das Gen 3 Evo. Also ich finde, wir haben jetzt tatsächlich so langsam einen Punkt erreicht, wo man echt stolz nach außen hin auch irgendwie das tragen kann, so die technischen Werte des Autos. Allein, dass wir jetzt irgendwie zwischen den Pole Position Runden 3 Sekunden liegen, obwohl es nicht mal, es ist ja kein ganz neues Auto. Es ist das mehr oder weniger gleiche Reglement, klar, mit dem Frontmotor jetzt dazu, aber es hat an sich erstmal nicht mehr Ausgangsleistung, sondern mit so ein paar kleinen Stellschrauben wie Allradantrieb dazuschalten, sequenziell und weichere Reifen, hast schon eine Menge rausgeholt. Die Autos sehen plötzlich wieder cool aus, finde ich. Klar, gibt's da noch Verbesserungspotenzial, aber ich finde, die haben aus diesem Chassis das Maximum rausgeholt. Und vor allem mit dieser Beschleunigung, das jetzt auf die Straße zu bringen, mit den 1,86 Sekunden schneller zu sein als jedes andere FIA-Auto, das je gebaut oder je zugelassen wurde für eine Rennserie. Das finde ich schon bemerkenswert, dass die Formel E da so langsam eine Reife erreicht hat, die in der Motorsportwelt ernst genommen wird. Und mit Ausblick dann auf die Gen 4-Ära sicherlich nochmal einen weiteren Schritt machen wird. Also die machen viel richtig, sind aber auch die einzigen, die irgendwie dieses, ich nenne es mal irgendwie Massensterben im E-Motorsport überlebt haben.
Was ich vielleicht mal so ein bisschen drauf hoffe, dass man früher oder später mal wirklich einen Beschleunigungsvergleich sehen wird aus dem Stand Formel E gegen Formel 1, dass man da auch tatsächlich dann mal sieht, wie viel schneller die Formel E tatsächlich aus dem Stand auf eine bestimmte Geschwindigkeit ist. Ab 150 oder vielleicht knapp 200 zieht das Formel 1 Auto natürlich davon.
Ja, da machst du nichts mehr.
Weil die Autos natürlich viel mehr Leistung haben, die sie dann auf den Boden bringen können. Aber wie gesagt, Beschleunigung aus dem Stand, Formel E ist schneller, würde ich tatsächlich mal im direkten Vergleich sehen und hoffe ich, dass es das früher oder später auch tatsächlich mal zu sehen gibt.
In Monaco vielleicht.
Oh ja, in Monaco. Aber da sind natürlich die Formel 1 Verantwortlichen, wollen das natürlich auf keinen Fall, diesen Vergleich
anzunehmen.
Da müssen wir auf jeden Fall von ausgehen. Ja, aber wär auf jeden Fall spannend zu sehen.
Fand ich gut, Timo, dass du es nochmal angesprochen hast. Also persönlich hätte ich mir nochmal so eine Electric GT gewünscht, weil ich glaube auch einfach so dieser Bereich Tourenwagen, GT-Sport auch extrem beliebt ist. Also ähnlich würde ich mal sagen, in dem Bereich auch hätte einsteigen können wie die Formel E und du hast es gut beschrieben, der technische Fortschritt ja auch im E-Bereich extrem. Wenn man sich jetzt ernsthafterweise mal ein Rennen der Formel E aus der ersten Saison anguckt oder aus den ersten zwei Saisons und jetzt ist ja ein Weltenunterschied, da sind 10 Jahre schon extrem gut und von daher ist das eigentlich wirklich schade, wie du es beschrieben hast, dass da so viele Serien eigentlich nicht über die Runden gekommen sind und sich langfristig halten konnten. Deshalb muss man eigentlich sagen, Formel E, die machen da schon einiges richtig, klar, alles richtig machen sie nicht. Also ich meine, das kann auch keine Rennserie von sich behaupten, mal alles richtig gemacht zu haben. Aber man geht da zumindest in die richtige Richtung. Und gut, Beliebtheit kann man noch ein bisschen dran schrauben. Aber das ist, glaube ich, ein generelles Problem im Motorsport von Deutschland, wo der Zugang mittlerweile ein bisschen schwerer gemacht worden ist. Aber das, glaube ich, würde ein bisschen zu weit gehen.
Ja, aber ich glaube auch da, es werden wieder neue Serien kommen. Wie du gerade sagst, so die Technologie entwickelt sich weiter und es wird Hersteller geben, die sich weiterhin in dem Bereich irgendwie positionieren wollen, immer mehr. Und dann wird es früher oder später sicherlich auch wieder eine elektrische Tourenwagenserie geben. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Dann zum Ende dieser weihnachtlichen Folge, wo wir viel über das abgelaufene Jahr gesprochen haben, wo wir auch viel über unsere persönlichen Highlights gesprochen haben, verweise ich natürlich auch hier wieder auf die Social-Media-Kanäle, speziell jetzt auch neu auf YouTube mit den ganzen Zusatz-Content, was dazu kommt. Und da natürlich auch gerne über die Feiertage und über den Jahreswechsel könnt ihr da auch vieles nochmal nachholen vom vergangenen Rennwochenende in Sao Paulo. Also da auch vieles im Auge behalten, wie natürlich auch diesen Podcast abonnieren und bewerten auf allen Podcast-Plattformen nicht vergessen. Und sonst sage ich tatsächlich, habt noch schöne Weihnachten und auch einen guten Rutsch wünsche ich natürlich auch Timo Pape und Tobi Wirz, die in dieser Folge mich begleitet haben und auch wieder ihre Expertise hier bereitgestellt haben. Danke.
Vielen Dank an dich, Luca. Und natürlich auch an dich, Tobi, wie sich das so gehört zum Jahresabschluss. Danke an euch, dass ihr das weiterhin irgendwie wieder das nächste Jahr gerockt habt. Und wir jetzt mittlerweile bei Episode 350 fast angelangt sind. Da haben wir wieder eine spezielle Überraschung für euch. Also besten Dank, dass ihr weiterhin hier die Fahne hochhaltet und wir hören so oft von euch Hörern, Hörerinnen, die uns teilweise eFormel.de auch nur über den Podcast überhaupt erst kennengelernt haben und weiterhin treu dabei sind. Also danke, danke, frohe Weihnachten an alle und wir hören uns im nächsten Jahr.
Von mir auch. Vielen Dank für das schöne, erfolgreiche Jahr. Frohe Weihnachten. Habt eine gute Zeit, einen guten Rutsch und dann werden wir im neuen Jahr wieder zurück sein mit einer neuen Episode. Es dauert ja auch nicht allzu lange und dann geht's schon weiter mit der Formel E. Dann steht ja der Mexico City E Prix an. Da kommt ja dann auch schon bald die Vorschaufolge, Luca.
Genau, da bereiten wir uns quasi jetzt schon darauf vor und freuen uns natürlich dann auf das nächste Rennwochenende, wenn ihr hoffentlich wieder dabei seid. Und bis dahin, wie gesagt, habt eine schöne Zeit. Guten Rutsch und bis zum nächsten Mal hier im E-Pod von eFormel.de.
Ciao.
Ciao.
Aufnahme läuft. Und ab geht die wilde Fahrt.
Hoppla, könnt ihr das irgendwie rausschneiden?
Damit hallo und herzlich willkommen zur Extreme E Saisonvorschau hier im E-Pod und dabei ist die Extreme E Königin quasi und das ist Svenny König. Hallo.
Hi, oh Gott, schnulziger ging es auch nicht mehr.
Was?
Ja, hi Luca. Ja, okay.
Ich find's nur halb so lustig, wie ihr es findet, aber es erfreut mich.
Kommt es bitte in die Outtakes?
Ja, ist notiert.
Gibt's das eigentlich noch so dieses am Ende des Jahres, dieses Outtakes-Audio?
Letztes Jahr haben wir es nicht gemacht, aber auch nur deshalb, weil ich erst im November ja den Podcast übernommen habe. Daher hatte ich gar nicht so viele Outtakes, aber für dieses Jahr, ja, habe ich vor.
Ich finde, man sollte das immer so an jede Folge so hinten dranhängen. So für die, als Bonus für die Leute, die bis zum Ende gehört haben.
Die mit uns gelitten haben, auf jeden Fall.
Ja, die ganze Folge durchgehört haben, so als kleine Belohnung.
Die ganzen 15 Minuten.
Ja, okay, gut. Straight face, bin ready.
So, jetzt stellen wir uns natürlich die Frage für Dan Ticktim und Sergio Sette Camara. Wenn die Antwort positiv verläuft, glaube ich, hören sie diesen Podcast auch gerne mehr. Ob der.
Ich weiß nicht, ob die beiden so gut Deutsch sprechen, dass sie tatsächlich diesen Podcast hören würden.
Das kommt ja noch, vielleicht. Also deswegen. Vielleicht muss ich auch mal über feuerfeste Handschuhe nachdenken.
So heiß hier?
Ja, wer weiß, was noch passieren kann.
Das sind soweit die Fakten, die wir zusammentragen konnten. Aber jetzt kommen wir als nächstes mal zu den Gerüchten, Lola. Ach, Lo. Meine Güte!
Also ein in aus zusammengerechnet aus den letzten 9 Saisons.
Sorry, das ist so absurd.
Also, ja, das stimmt.
Jean-Eric Vern hat Pascal Wehrlein blockiert, damit Stoffel Van Dorn auch den Attack-Mode holen konnte. Nee, das stimmt gar nicht. Was schreibe ich denn hier? Es war doch genau andersrum.
Okay. Aber soll ich noch was dazu sagen?
Wenn du willst.
Ach du Scheiße. Typisches Podcast-Ding wäre jetzt, wenn das direkt nach unserer Aufnahme rauskommt.
Weil er mit Peugeot in Berlin fahren wird, als sein... Nee. Nicht?
Mit Peugeot in Berlin fahren wird? In Spa.
Weil er mit Peugeot in Belgien fahren wird. Genau, der Hankook Formel E Live Tucker.
China, da freuen wir uns wieder. Überseerennen, zwar wird's von der... Überseerennen ist ja Quatsch.
Das kommt doch an, wie du da hinreist, ja, nach China.
Genau, einmal um die Welt.
Beim großen Preis von Monaco hat Oliver Piastri, oh. Oliver.
Ja, Oliver Roland Piastri, also so ein Mix. Nein, dann ist es ja, nein, absolut korrekt falsch. Nee, richtig, nee, das ist absolut korrekt. Jetzt kommt kein Auto mehr, ne?
Ja, jetzt genau. Kommt kein Auto mehr.
Ist immer das Gleiche.
Aktuell ist das Thema elektrischer Zukunftsmusik ist nur Motorsport.
Wie ich das bewerte, weiß ich nicht. Ist mir eigentlich egal.
Chapeau, würde Chefredakteur Timo Pape jetzt sagen.
Absolut.
Fantastisch zusammengefasst.
Nee, das war blöd. Das schneide ich, glaube ich, raus. Ich finde da jetzt keine passende Pointe zu. Wenn man mal auf die blanken Zahlen kackt. Boah. In Führung liegend in der letzten Runde ausrollte.
Finde ich gut.
Ausgerollt ist.
Nee, Französisch hatte ich nicht. Aber man macht es Französisch.
Die beiden Tagessinge. Die beiden Tagessinge. Die beiden Tagessinge gingen an den Chris mit einer 1 geschrieben. Junge. Da darf ich wieder viel schneiden.
Ja, Wahnsinn. Also heute bist du irgendwie ein bisschen fies zu mir, kann das sein? Die Testfahrten in Madrid, jetzt, wie komme ich jetzt in Barcelona?
Zu viel MotoGP geguckt.
Tatsächlich. Jetzt bin ich mir unsicher, hast du bei Vietnam Thailand gesagt?
Habe ich Thailand gesagt? Schande.
Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon.
Oh Mist, du hast recht. Wie komme ich denn auf Vietnam? Kacke. Ich muss die Einleitung nochmal sprechen.
Ja.
Mann, wie komme ich auf Vietnam? Die Kack-Formel 1, die in Hanoi fahren wollte, ja? Die hat mich durcheinander gebracht.
Alter, das habe ich wieder komplett vergessen, dass die mal da fahren wollen. Der Peugeot E208, ein knuffiges Auto und von daher macht sehr viel Spaß. Und knuffig geht's auch weiter, oh mein Gott. Gott. Nee.
Auch nicht schlecht.
Mit dem Teleskop blicken wir nicht weit. Oh Gott.
Mein Flieger geht heute Abend in Richtung Valencia. Ich fliege von Düsseldorf. Oh, natürlich nicht nach Valencia. Menschenskinder. Das ist schön, dass ich Valencia im Kopf habe. Aber natürlich ist es Madrid. Mein Flieger nach Madrid geht heute Abend.
Gottes Willen.
Noch ein zweites Mal über die Schlaufen fahren. Schlaufen? Nein, Schleifen. Noch ein zweites Mal über die Schlau... Hoch.
Und die Folge war immer noch kürzer als ein Qualifying in der Formel E.